Ja, ich möchte auch bedanken für die Gelegenheit, hier zu sein, diesen Gottesdienst mit euch zu haben und ja, ein bisschen von dem zu berichten, was uns so auf dem Herzen liegt, was unsere Anliegen sind, aber auch in die Bibel hineinzuschauen und ein bisschen auch aus Gottes Wort mitzunehmen. Und bevor wir das tun, vielleicht kurz ein paar Takte zu mir. Ich bin Ewald, komme ursprünglich aus Paderborn, ursprünglich aus der gleichen Gemeinde, wo der andere herkommt. Und meine Frau und ich sind dann von da weggezogen, sind in den Nahen Osten gegangen, haben dort versucht, Gemeinde zu bauen, haben viele Jahre in Jordanien gelebt und sind dann irgendwann zurückgekommen und sind seitdem in der Zentrale von Frontiers. Und eine unserer Aufgaben jetzt ist es, Menschen zu begleiten auf dem Weg ins Ausland mit all diesen Fragen, die da so kommen. Bin ich berufen oder auch nicht? Und wie finde ich meine Berufung? Und wie finde ich meinen Platz? Wo komme ich? Wo lande ich dann am Ende? Das sind dann immer ganz spannende Reisen, die wir dann so mit den einzelnen Menschen gehen. Das ist meine Hauptaufgabe und geht auch ein bisschen in die Richtung von dem Thema der Predigt heute. Im Vorfeld, als ich mir Gedanken gemacht habe, was könnte dran sein, hatte ich den Eindruck, dass es um das Thema Berufung gehen soll. Und nicht nur, weil wir damit jeden Tag zu tun haben, sondern weil ich glaube, dass es ein Thema ist, das irgendwie wichtig ist. Irgendwie haben alle schon mal was davon gehört. Ist so, ich sag mal, überspitzt ein bisschen, ist so wie der Heilige Geist oder wie Dreieinigkeit das Thema. Ist irgendwie da, alle wissen, es ist wichtig, aber wie es so richtig funktioniert, da kommen wir dann doch ins Stocken. So ähnlich ist es bei Berufung, zumindest geht es mir so, wenn ich mit den Leuten spreche. Immer wieder werde ich mit der Frage konfrontiert, dafür braucht man aber eine klare Berufung. Ja? Und wie wirst du eine klare Berufung erkennen, wenn sie denn da ist? Und dann wird es meistens still. Oder Leute kommen zu mir und sagen, hey, ich würde ja gehen, wenn ich berufen wäre. Ja, super. Und wie wirst du es verstehen, dass du berufen bist? Woran machst du es fest? Und dann merken wir ja irgendwie klar und dann doch nicht so klar. Und bin in diesen Prozessen, die wir dann einsteigen, dann frage ich immer wieder, woran machst du eine Berufung fest? Woran wirst du es erkennen? Oder wozu genau willst du eigentlich eine Berufung? Warum ziehst du nicht einfach los und machst? Kann Gott dich nicht auch so irgendwie lenken? Warum ist dir das Thema Berufung wichtig? Was verbindest du damit? Und aus meiner Erfahrung heraus kommt dann oft, ich überspitze es mal ein bisschen, ist es so, die Berufung ist so ein bisschen wie so meine Trumpfkarte, die ich dann so in der Tasche habe und die ich dann in einem entscheidenden Moment rausziehen kann und sagen, Gott, hier ist noch was. Nämlich die Berufungskarte. Und wenn wir dann tiefer schauen, dann stelle ich fest, oder kommt es immer wieder so, wirklich sehr pauschalisiert, aber das sind die Themen, die dann kommen, sind, ja, ich muss es ja irgendwie rechtfertigen. Also das, was ich eigentlich vorhabe, ist so verrückt und so nicht logisch für die Menschen in meinem Umfeld, das fällt mir leichter, wenn ich dann die Trumpfkarte rausziehen kann. Ja, ich bin berufen, ich kann ja nicht anders. Ja, da ist was dran. Aber könnte nicht auch ohne gehen? Oder andere kommen und sagen, ja, ich brauche es so als Ausrede, wenn es nachher nicht funktioniert. Ja, Gott, da hast du doch mal was gesagt mit der Berufung. Jetzt musst du dich aber auch dran halten. Oder so eine Art Erfolgsversprechen wird damit verbunden. So, ja, wenn ich berufen bin, dann wird das auch funktionieren. Und wenn ich nicht berufen bin, heißt es, dass es nicht funktioniert? Oder auch einen gewissen Schutz. Ja, wenn ich gehe vielleicht, plane da in etwas gefährlicheres Land zu gehen und dann brauche ich die Berufung, weil dann werde ich bewahrt. Meine Erfahrung sagt, nicht alle unsere Mitarbeiter werden bewahrt, auch wenn sie eine klare Berufung haben. Und wir merken, dass wir, da können wir jetzt tiefer einsteigen, da gibt es noch viele, viele andere Gründe, die wir mit dem Thema Berufung verbinden und sagen, deswegen ist es mir wichtig. Und das sind alles legitime Gründe, aber ich frage mich manchmal, braucht es wirklich so eine klare Berufung, wie wir es manchmal gerne hätten? Also braucht es die von Gottes Seite aus oder braucht es vielleicht mehr so für mich und um meine inneren Bedürfnisse, welche immer das auch sind, zu stillen? Und ich will gerne mit euch heute zusammen in die Bibel hineinschauen und schauen, was sagt die Bibel eigentlich zum Thema Berufung? Und spannend wird es einfach oder herausfordernd wird es, weil es gibt kein Kapitel in der Bibel, das sich dem Thema Berufung widmet. Es gibt kein Kapitel, wo es heißt, hier haben wir Punkte 1 bis 10 und so funktioniert Berufung in der Bibel. Leider nicht, hätte ich gerne. Und so müssen wir uns halt schauen, was sagt die Bibel eigentlich zum Berufung? Wir können so grob unterscheiden, es gibt vielleicht so ein bisschen, was wir die allgemeine Berufung nennen und dann aber auch vielleicht so etwas wie eine speziellere Berufung. Und im Allgemeinen ist eigentlich ziemlich klar, wobei da die meisten sich eigentlich gar nicht die Frage stellen, wozu bin ich berufen? Das Neue Testament, wenn wir das Wort Berufung mal eintippen und sagen, da wollen wir mal reinschauen, was sagt die? Und immer wenn das klar ist mit Berufung, wozu wir berufen sind, spricht es davon zum Beispiel, dass wir heilig leben sollen, in Heiligung. Willst du deine klare Berufung wissen? Lebe in Heiligung. Das ist, was der 1. Thessalonicher Brief zum Beispiel in Kapitel 4 sagt. Dazu sind wir berufen. Wir sind berufen laut 1. Korinther 7 zum Frieden. Frieden zu stiften. Du bist berufen, in Gemeinschaft zu leben. Also das ist eigentlich alles ziemlich klar. Und das wollen wir meistens nicht wissen, wenn es um die Frage geht, was ist eigentlich meine Berufung? Wir wollen eher so die spezielle. Was ist der spezielle Auftrag in meinem Leben? Gibt es den? Und wenn ja, wie finde ich den? Und wie gesagt, da gibt es leider keine Checkliste. Was es vielleicht ein bisschen verwirrend macht für uns, dass wir in der Bibel, vor allem diejenigen von uns, die so die schon seit der Kinderstunde dabei sind, wir haben so diese ganz spektakulären Geschichten im Kopf. Mose, der brennende Busch, wo die Stimme aus dem Busch spricht und denkt, das ist mal eine klare Berufung. Also sowas wünsche ich mir auch. Dann schauen wir tiefer, wenn wir feststellen, naja, es war klar. Aber Zweifel hatte Mose trotzdem. Und gehen wollte er auch nicht. Wenn wir uns mal all die Ausreden anschauen. Wir kennen vielleicht die Geschichte von Elisa, der als Prophet berufen ist, wo sein Vorgänger Elia kommt und wirft ihm im Vorbeigehen den Mantel über. Sagt, du bist berufen. Und dann diese spektakuläre Geschichte, wie sie weitergehen, reden und Elia wird in den Himmel gefahren und das ganze Spektakuläre drumherum. Krass, wenn ich so eine Berufung hätte, dann wüsste ich aber ganz klar, wie es weitergeht. Oder Jeremia, der ganz klar Gottes Stimme reden hört und sagt, hey Jeremia, das ist dein Auftrag, das wirst du tun und jetzt leg los. Gehen wir ins Neue Testament, kommt vielleicht die Geschichte von Petrus in den Sinn, der diesen Traum hat, bevor er zu den Heiden gehen soll, diesen Traum hat, alles ist rein und geh. Und wir denken, super, das wünsche ich mir. Und vielleicht ein paar Gedanken aus meiner Erfahrung, aus meiner Beobachtung dazu. Die Berufungsgeschichten waren zwar bei diesen Menschen allen klar, Zweifel hatten sie aber trotzdem, ob sie es umsetzen sollen oder wollen oder nicht. Mose wehrte sich, Jeremia sagte, ich bin zu jung, ich kann das nicht. Selbst bei Petrus hat es ein bisschen gedauert. Und wenn wir diese klaren Geschichten mal näher anschauen, merken wir, ja, es war klar. Aber herausfordernd war es trotzdem für sie. Und die meisten dieser Geschichten, die in unserem Kopf sind, kommen tatsächlich auch aus dem Alten Testament. Und ich stelle immer wieder die Frage, wie viele Personen aus dem Neuen Testament kennst du, die so klare, spektakuläre Berufungen hatten? Ja, dann kommt uns Paulus ein bisschen in den Sinn, mit seiner Bekehrung und dann auch, wo die Gemeinde betet und fastet und der Geist sagt, sondert mir aus, Paulus und Barnabas und so weiter. Aber dann wird es auch dünn. Petrus vielleicht noch mit seinem Traum, aber dann wird es tatsächlich im Neuen Testament dünn. Zumindest lesen wir nicht. Das heißt nicht, dass sie das nicht hatten, aber wir lesen relativ wenig davon. Eine andere Beobachtung, die ich habe, die ich mal gemacht habe, ist, ich würde zusammenfassen in dem Satz, je klarer die Berufung, desto schwerer der Auftrag. Und mein Freund sagt dann immer danach, jetzt kannst du dir überlegen, wie klar deine Berufung aussehen soll. Und da stellen wir fest, das ist immer dann, ja, schauen wir bei Mose rein, das war ein spektakulärer Auftrag, herausfordernd. Bei Jeremia, der ja an Depressionen teilweise litt aufgrund seines Auftrags. Petrus, der so diesen riesen herausfordernden Schritt aus seiner eigenen Kultur hin zu den Heiden. Es ist Undenkbares. Und da braucht es manchmal diese besonderen Dinge. Aber schauen wir mal genauer hin in der Bibel. Und auch wenn ich das erweitere auf die Missionsgeschichte, wenn ich das erweitere auf die Geschichte unserer Mitarbeiter, die ich kenne, wo ich die Berufungsgeschichten kenne, würde ich genau sagen, es ist so. Je klarer die Berufung, umso schwerer der Auftrag. Dann kannst du dir aussuchen, wie klar deine Berufung sein soll. Willst du wirklich eine klare Berufung haben? Immer wieder kommt der Satz, ich muss meine Berufung finden. Spielt Gott Verstecken mit uns? Hat Gott irgendwo eine Berufung für dich versteckt und du musst sie jetzt finden? Und wenn du sie nicht findest, dann Pech gehabt. Oder aber je nachdem, welche Theologie du hast, vielleicht wirst du dann sogar bestraft. Deswegen müssen wir uns sie finden, das Richtige machen. Es gibt ja nur eine Berufung für mich. Und die ist irgendwo versteckt. Wo auch immer. Und wahrscheinlich merkt ihr, ich hoffe es zumindest, dass es euch innerlich sträubt. So, nee, eigentlich nicht, oder? Aber wir verhalten uns oft so. Die ist irgendwo da draußen, irgendwo versteckt und ich muss sie jetzt finden. Und meine persönliche Meinung über die Jahre, ich habe früher anders gedacht, ich habe genauso gedacht, ich muss meine klare Berufung und nur diesen einen Weg finden, ist, ich glaube heute, ich würde es mal überspitzt sagen, persönliche Berufung wird oft überbewertet. Und ich möchte ein Beispiel aus der Bibel uns näher anschauen, wo es vielleicht ein bisschen zum Vorschein kommt, dass es sehr unterschiedliche Wege gibt, selbst bei einer einzigen Person. Das ist der Silas. Silas in der Apostelgeschichte, einer der engen Mitarbeiter von Paulus, und der ab der zweiten Missionsreise sein sehr enger Begleiter war, viele, viele Jahre mit Paulus zusammengearbeitet hat, selbst Briefe mit ihm zusammengeschrieben hat an Gemeinden. Und der Silas taucht einfach so auf. Wie wurde Silas berufen? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Weiß ich auch nicht. Steht nicht da. Und es ist schwierig, so Berufungsgeschichten halt auszumachen, wenn sie nicht dastehen. Aber was wir machen können, ist uns ein bisschen vielleicht anzuschauen, wie haben sie Entscheidungen getroffen? Denn am Ende geht es ja genau darum, ich will meine Berufung finden, damit ich eine richtige Entscheidung treffen kann. Wie hat Paulus, wie hat sein Team, wie hat Silas Entscheidungen getroffen und dann Dinge zu machen? Und Silas taucht in Apostelgeschichte 15 zum ersten Mal auf, in der Gemeinde in Jerusalem. Da ist das Apostelkonzil. Ja, Paulus hat seine erste Missionsreise hinter sich und Heiden sind zum Glauben gekommen und es kam dieser der Streit zwischen den Juden und den Heiden. Was soll man den Heiden alles auferlegen, was sie tun müssen? Was macht einen richtigen Christen aus? Wie jüdisch muss er sein? Welche Gesetze müssen sie erhalten? Und Paulus hatte da eine etwas andere Meinung als die anderen. Und so sind sie zum Apostelkonzil nach Jerusalem gegangen. Das müssen die Apostel entscheiden. Und sie haben dann ihre Entscheidung getroffen. Und jetzt sagen sie, okay, und das ist das, was wir entschieden haben. Und wir schicken jetzt Paulus und Barnabas zurück und wir wählen, so lesen wir dann in Apostelgeschichte 15, Vers 22, darauf beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit Beinamen Barsabas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Silas war einfach da, er war ein führender Mann unter den Brüdern, mehr wissen wir nicht von ihm. Und er hat einfach da gedient und gearbeitet. Und es ist so ein bisschen so, ja, die Botschaft geht mit Paulus und Barnabas nach Antiochia und Silas und Judas werden so als Zeugen mitgeschickt, so um der Botschaft, um dem, was sie aufgeschrieben haben, ein bisschen Glaubwürdigkeit zu verleihen. Sie kommen halt aus der Gemeinde aus Jerusalem. Und Silas geht einfach aus dem Grunde, weil seine Ältesten ihm den Auftrag geben. Und spätestens, wenn ich an diesem Punkt mit Menschen spreche, sage ich, naja, so will ich das dann auch wieder nicht, wenn die Ältesten für mich entscheiden, wo ich jetzt hingehen soll und was ich mache. So ganz passt das dann doch nicht in mein Konzept. Ein bisschen Individualität will ich dann doch haben. Aber das war bei Silas der ausschlaggebende Punkt. Erst einmal, die Ältesten sagen, geh, du hast dich bewährt in deiner Aufgabe, geh und mach. Und dann ziehen sie los und kommen dann in Antiochia an. Und dann lesen wir ab Vers 30 in Kapitel 15, sie sind dann da und am Ende ist es irgendwann mal, Vers 26 erst einmal. Entschuldigung, da bin ich im Vers verrutscht. In Vers 32. Und Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Sie sind in Antiochia und was finden wir bei Silas? Was tut er? Er lehrt, er ermahnt. Er lebt einfach seine Gabe. Das heißt nämlich, denn Silas war auch einer der Propheten. Silas macht einfach das, wozu er begabt ist. Das hat er in Jerusalem schon gemacht, jetzt in Antiochia und macht es in Antiochia einfach weiter. Keine spektakuläre Berufung, kein großes Hineinreden in sein Leben. Er macht einfach. Das, was seine Gabe ist, lebt er. Wie er seine Gabe gefunden hat, keine Ahnung, wie es in sein Leben hineingesprochen wurde. Aber es ist das, was er immer gemacht hat. Sowohl in Jerusalem, dadurch hat er sich in Jerusalem bewährt und jetzt bin ich halt in Antiochia, ja, dann mache ich das Gleiche weiter. Denn das ist das, was ich kann, dazu bin ich begabt, also mache ich das. und erlebt seine Gabe. Und kurz Zeit später ist dann die Zeit in Antiochia abgelaufen und so lesen wir in Kapitel 15, Vers 34 oder 33. Und nachdem sie einige Zeit dort zugebracht hatten, wurden sie von den Brüdern mit Frieden zu den Aposteln zurückgesandt. Ja, die Brüder in Antiochia entscheiden, eure Zeit ist zu Ende, ihr könnt wieder zurückgehen. Und dann der Vers 34, der steht nicht in allen Bibeln drin, ist aber ein sehr interessanter Vers. In Vers 34 steht, Silas aber beschloss, dort zu bleiben. Der Vers steht, wir haben nicht die Zeit, das auszuführen, warum er nicht in allen Übersetzungen steht, wurde wahrscheinlich etwas später dazugefügt, denn es hört sich ja erstmal so an, dass Silas und Judas zurückgegangen sind nach Jerusalem. Ein paar Verse später finden wir Silas aber trotzdem immer noch in Antiochia. Und die Frage war einfach, warum ist er immer noch da? Der wurde doch weggeschickt. Und dann kommt diese Anmerkung, er entschied sich zu bleiben. Silas ist einfach da geblieben. War es seine eigene Entscheidung? Wahrscheinlich. Er sagt, ich bleib hier. Hier passieren gerade so spannende Sachen um Paulus herum. Ich will Teil des Ganzen sein und bleib einfach. Trifft seine eigene Entscheidung. Nach welchen Motiven auch immer. Und er ist dann da. Das ist aber ganz entscheidend wichtig, weil wenn er nicht da wäre, könnte all das, was nachher passiert, nicht passieren. Silas war im entscheidenden Moment da, wo Paulus ihn brauchte. Und jetzt mal, wenn wir kurz innehalten. Stell euch vor, oder gehen wir noch einen Schritt weiter und dann halten wir inne. Paulus kommt dann auf die Idee in Kapitel 16 Kapitel 15 schon und möchte eine zweite Missionsreise machen. Geht zu Barnabas, sein Kumpel von der ersten Reise, und sagt, hey, lass uns wieder zurückgehen und all die Gemeinden besuchen, die wir doch in der ersten Reise gegründet haben. Und dann sind sie sich ganz einig, wen sie alles mitnehmen sollen. Barnabas möchte den Markus mitnehmen. Paulus sagt, nee, die Pfeife nehmen wir nicht mit. Der hat beim letzten Mal versagt, der kommt nicht in mein Team. Ich habe ganz klare Meinungen, wer in mein Team kommt und wer nicht. Und der Markus gehört eben nicht dazu. Und es entbrannte ein nicht heftiger Streit, heißt es in der Bibel. Ja? So ein heftiger Streit, dass Paulus und Barnabas nicht mehr zusammenarbeiten konnten. Dass sie getrennte Wege gehen mussten. Und Paulus konnte sein Ziel war, nach Zypern wieder zu gehen und eigentlich die gleiche Richtung, das konnte er nicht mehr machen. Er musste eine andere Richtung einschlagen. Er musste seinen kompletten Plan ändern, weil er sich zerstritten hat mit seinem besten Kumpel. Aufgrund einer Frage, von wem nehmen wir mit? Und Paulus entscheidet sich dann, ich gehe mal davon aus, dass sie sich versöhnt haben, dass sie irgendwie, aber selbst nach der Versöhnung konnten sie nicht mehr zusammenarbeiten. Und Paulus sagt, ich gehe dann irgendwo anders hin und ich nehme den Silas mit. Der passt in mein Konzept. Den nehme ich mit. Und da taucht der Silas wieder auf, obwohl er vorher schon zurückgeschickt worden war. Und Silas hat sich bewährt und Paulus sagt, dich nehme ich mit. Halten wir hier kurz inne. Jetzt kommt jemand in eurer Gemeinde, der gerade einen richtigen Streit vom Zaun gebrochen hat, sucht sich dann jemanden aus, der sowieso sein eigenes Ding macht. Und die beiden stehen auf und sagen, liebe Gemeinde, könnt ihr uns senden? Wir wollen gehen und Gemeinde gründen. In völlig neuen Gebieten, wo noch niemand war. Was würden wir machen? Wahrscheinlich einen ganzen Haufen Fragen stellen, wenn wir es nicht sofort trauen, Nein zu sagen. Würden wir sagen, Streit ist ein wichtiger Faktor für Berufung? Nee, aber bei Silas schon. Denn wenn Paulus und Barnabas sich nicht gestritten hätten, wären sie losgezogen und Silas wäre zu Hause geblieben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir anfangen müssen, uns zu streiten, um herauszufinden, wen wir da mitnehmen. Aber Fakt ist, hier ist etwas passiert im Leben der Gemeinde, im Leben von zwei Männern, die Auswirkungen auf das Leben eines anderen Mannes hatte. Und dann geht es los. Und Silas wurde zu dem allerengsten Mitarbeiter, oder einer der allerengsten Mitarbeiter von Paulus. Aufgrund eines Streites, den Paulus hatte vorher. Und so ziehen sie dann los. Und Und dann lesen wir weiter in Kapitel 16, wie sie dann losziehen und die verschiedenen Städte besuchen. Kapitel 16, Vers 1, dann treffen sie dann noch den Timotheus. Und was macht Paulus? Und sagt einfach, Timotheus, komm mit. Das ist auch cool, ich will ja auch in meinem Team haben. Komm mit. Und er zieht mit. Wir lesen relativ wenig davon, oder eigentlich gar nichts, wie er berufen wurde. Hat er vorher einen Traum gehabt? Hat er vorher Reden Gottes gehört? Weiß ich nicht. Oder was einfach nur, Paulus sagt, komm, ich sehe etwas in dir, komm mit, sei Teil des Ganzen. Und dann zieht er los und geht mit. Dann lesen wir in Kapitel 16, Vers 6, dass der Geist ihnen wehrte. Paulus hat das Ziel, nach Asien zu gehen. Und wir lesen, der Geist wehrte ihnen mehrmals, wie auch immer das aussah, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, woran Paulus das unterscheidet, weil hier schreibt er, der Geist wehrte mich. Bei den Thessalonichern schreit er über eine ähnliche Situation, der Satan hinderte mich. Keine Ahnung, wann ist der Satan, wann ist es der Geist? Haben wir wenig an der Hand. Fakt ist, Paulus konnte seinen Plan nicht so leben, wie er wollte. Er wurde irgendwie gehindert, weiterzugehen. Und was machen sie dann, als ihnen dann der Geist Gottes hindert, weiterzuziehen? Dann sagen sie, wir gehen einfach nach Troas. Sagt uns erstmal nicht zu viel. Schauen wir aber auf die Karte, merken und sehen wir, Paulus war schon ziemlich im Norden am Meer. Er wollte nach Osten gehen, nach Asien, da ging es nicht weiter. Bleibt eigentlich nur noch die Möglichkeit, runter zum nächsten Hafen zu gehen und von da aus irgendwo weiter wegzukommen. Also gingen sie nach Troas. Das war einfach eine ganz logische, strategische Entscheidung. Wenn es hier nicht weitergeht, machen wir jetzt einfach das. Ansonsten bleiben wir hier ewig sitzen. Weil nach Norden geht nicht, das ist Meer, machen wir einfach nur das. Eine ganz einfache, logische, strategische Entscheidung. Darf man das? Anscheinend schon. Und in der Nacht, keine Ahnung, wo Paulus hinfahren wollte mit seinem Schiff. Vielleicht hat er gedacht, wenn es auf dem Landweg nicht geht, fahre ich halt übers Meer in den Osten. Keine Ahnung, wir kennen seine Gedanken nicht. Aber in dieser Nacht passiert etwas. Da lesen wir in Vers 9, Kapitel 16. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht oder ein Traum. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Ist doch klar, oder? Du hast einen Traum gehabt und weißt du, was du zu tun hast. Interessanterweise ist dann, wenn wir dann Vers 10 lesen, als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte. Ich habe länger über diesen Vers nachgedacht. Und was haben sie getan? Wir sind losgezogen, aber vorher. Das heißt, indem sie daraus schlossen, oder wir schlossen daraus. Und ich habe mich ein bisschen mit dem Wort beschäftigt. Es war gar nicht so klar anscheinend am Ende, am nächsten Morgen. Paulus hatte zwar diesen Traum gehabt, der Rest des Teams aber nicht. Also es waren mindestens Silas und Timotheus noch bei ihm. Und dieses Wort, indem wir daraus schlossen, heißt so viel wie, wir tragen alle Fakten zusammen und treffen dann eine fundierte Entscheidung. Paulus ist nicht sofort losgezogen, weil er diesen Traum hatte. Es gibt nur diese eine Richtung. Sie haben sich anscheinend hingesetzt, darüber geredet, ausgetauscht und dann eine Entscheidung getroffen. Der Traum spielte eine sehr wichtige Rolle dabei. Und vielleicht eine Seitenbemerkung an dieser Stelle. Das ist einer der wenigen Momente, wo wir sehr klare Dinge im Leben von Paulus sehen. Was passiert aber, als sie nach Mazedonien kommen, nach Philippi? Das ganze Team kommt ins Gefängnis. Also sind wir wieder an dem Punkt, je klarer die Berufung, umso schwerer der Auftrag. Und so ziehen sie dann los und Paulus und Gott benutzt dieses Team um Paulus herum, Silas und Timotheus, um das Evangelium nach Europa zu bringen, etwas ganz Neues zu starten. Etwas, was Paulus auch gar nicht gedacht hatte. Er wäre nach Asien gegangen. Und dann geht die Missionsreise weiter und ich schließe das mal an dieser Stelle ab mit den Entscheidungen beim Timotheus. Aber wir sehen sehr unterschiedliche Entscheidungsgrundlagen. Da ist auf der einen Seite natürlich der Traum, das ist aber eine eigene Entscheidung, weil ich es spannend finde, was hier gerade passiert und ich möchte Teil von dem Ganzen sein. Dann ist es einfach, die Gemeinde sendet und sagt, hier ist eine Not, mach du bringst die Gaben mit. Er lebt einfach seine Gaben und wir sehen einen ganzen bunten Blumenstrauß an Dingen, die Silas dazu gebracht haben, das zu tun, was er tat. Wir lesen nichts davon, dass er lange in Jerusalem saß, meditiert hat und gewartet hat, dass er die Stimme vom Himmel spricht. Soweit wir lesen, das ist ja nur ein sehr kleiner Ausschnitt von seinem Leben, lesen wir nicht, dass überhaupt mal die Stimme Gottes irgendwie gehört hat. Aber wir machen oft so ein Ding, wir brauchen das so. Aber bei Silas spielt das anscheinend keine Rolle. Und er hat sich zu einem der engsten Mitarbeiter von Paulus entwickelt, der maßgeblich daran beteiligt war, das Evangelium nach Europa zu bringen, dass wir es heute auch so haben. Und deswegen für mich so zwei Punkte, die ich daraus ableite, aus dieser Geschichte, aber auch aus anderen. Einfach mal machen. Ich glaube und bin der festen Überzeugung, dass wenn Gott etwas ganz Besonderes von dir möchte, dann wird er es schon sagen. Und wenn er nichts Direktes sagt, dann darfst du einfach mal machen. Gott spielt nicht Verstecken mit uns, sondern er hat dir alles gegeben, was du brauchst. Deine natürlichen Begabungen, deine geistigen Begabungen. Und leb das einfach. Ich glaube, Gott gibt uns einen Rahmen und sagt, in diesem Rahmen darfst du dich bewegen. Und dann ist es mir eigentlich fast egal, ob du das machst oder das. Wenn es mir nicht egal ist, dann werde ich es dir schon sagen. Und so, dass du es verstehst. Ich werde es nicht draußen in deinem Garten verbuddeln und du musst es suchen. Auch nicht in irgendwelchen geheimen Versen in der Bibel, die du da finden musst. Es ist ein bisschen so wie Familien, die Kinder haben und einen Garten haben, wenn dann die Eltern sagen, Kinder, geh mal draußen im Garten spielen. Dann ist der Rahmen klar. Der Garten und spielen. Den Eltern ist es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ziemlich egal, ob sie jetzt am Sandkasten spielen, auf der Schaukel sind oder einfach im Garten buddeln oder sonst irgendwas machen. Solange sie im Garten bleiben und spielen und nicht streiten, ist doch alles gut. Und wir verhalten uns aber, was wäre es, wenn die Kinder kommen und sagen, Mama, soll ich im Sandkasten oder auf der Schaukel sein? Ist egal, darf's auch in den Sandkasten. Gehe ich jetzt von rechts oder von links in den Sandkasten? Darf ich das Förmchen benutzen oder soll ich das Förmchen benutzen? Soll ich eine Burg bauen oder einen Graben bauen? Ihr versteht, was ich will. Die Mutter hat gesagt, mir ist es egal. Solange du spielst und im Garten bist, ist es mir egal. Mach einfach. Und ich glaube auch, dass Gott oft sagt, es ist mir egal. Solange du in dem Rahmen bleibst, und wir werden gleich darauf zurückkommen, was der Rahmen ist, solange du im Rahmen bleibst, ist alles gut. Und wenn ich etwas Spezielles will, es wird die Situation geben, wo die Mutter kommt und sagt, hört zu Kinder, geht mal in den Garten spielen, aber bleibt auf der Terrasse. Denn wir fahren nachher direkt weiter und ich möchte nicht, dass ihr dreckig seid. Dann ist der Auftrag auch klar, auf der Terrasse und dann bleibt ihr da. Die Mutter wird ja nicht kommen und sagen, geht spielen und denken, geht auch ja nicht in den Garten, um dreckig zu werden und sie nicht sagen. Ist Gott so, dass er uns nicht sagt, was er möchte? Ich glaube, ich habe vorher schon gesagt, der Rahmen ist eigentlich ziemlich klar. Gott hat uns, glaube ich, einen zweifachen Auftrag gegeben. Bei der Schöpfung gibt er der Menschheit allgemein einen Auftrag und sagt, herrscht über die Erde. Und herrschen heißt, wir mögen ja das Wort herrschen nicht zu sehr, aber wenn wir uns näher mit dem befassen, mit dem Begriff, das, was Gott dort meint, so viel wie gestalten. Das weiterführen, was Gott gestartet hat in der Schöpfung. Und alles, was du brauchst, was jeder Mensch braucht, das ist der Auftrag für jeden Menschen, das, was jeder Mensch hat, um gestalterisch auf dieser Erde zu wirken, haben wir bei der Geburt mitbekommen. Alle deine Begabungen, deine Fähigkeiten, die du bei der Geburt mitbekommen hast, deine Interessen, all das trägt dazu bei, dass du es nutzen kannst, um gestalterisch tätig zu sein. Die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Nun hat sich natürlich die Welt, die Menschheit von Gott entkoppelt und lebt das, was Gott in sie hineingelegt hat, nicht immer nach seinen Maßstäben. Und deswegen schickt Gott ja Jesus, er schafft Erlösung. Und jetzt sagt Jesus, und jetzt ist Jüngerschaft dran. Und Jüngerschaft ist eigentlich, glaube ich, sehr vereinfacht ausgedrückt, nichts anderes als den Menschen zu zeigen, wie sie eigentlich den ursprünglichen Auftrag Gottes leben können. Und in dieser neuen Wiedergeburt bekommst du alles an Gaben mit, was du brauchst, um Jüngerschaft zu leben, um Jünger zu machen. Und ich glaube, das ist der Rahmen, den Gott uns gibt. Die Welt zu gestalten und Jüngerschaft zu machen. Selber Jünger zu sein und andere Jünger zu machen. Und wenn das, was du tun möchtest, denn das, was da sich vielleicht vor dir auftut, die Möglichkeit gibt es für Jünger zu machen, ich habe den Eindruck, wir entkoppeln Jüngerschaft auch so ein bisschen. Jüngerschaft wird so sehr geistlich gesehen. Aber ich glaube, Jüngerschaft müssen wir ganzheitlich sehen. Und wenn das Jünger macht, wenn das Menschen anleitet, Gott nachzufolgen, ganzheitlich Gott nachzufolgen, dann ist es okay. Dann wird Gott wahrscheinlich nicht kommen und sagen, nee, ich habe es mir anders gedacht. Und wenn, dann wird es dir deutlich sagen. Aber wenn wir in diesem Rahmen uns bewegen, glaube ich, ist Gott zufrieden. Und mein zweiter Punkt ist, er wird es dir schon ganz klar sagen, wenn er was anderes vorhat. Und er wird es dir so sagen, dass du es verstehst. Er kennt dich ja, er hat dich geschaffen. Er weiß, was du verstehst, welche Sprache du sprichst, welche Themen dir wichtig sind. Deswegen ist für mich, wenn ich mit Menschen dran bin zu begleiten, ist immer eine der ersten Fragen, und das kann euch vielleicht auch helfen, zu entscheiden, was ist eigentlich dran für mich? Denn das ist ja die große Frage, die eigentlich dahinter steckt. Was ist dran? Hat Gott was Klares gesagt? Und wenn ja, wie? Woran machst du es fest? Wenn er was Klares gesagt hat, gibt es für mich eigentlich nur eine Option, gehorsam sein. Einfach machen. Da müssen wir nicht lange drüber reden. Hat das so gesagt, machen wir es. Den meisten hat er es aber nicht klar gesagt. Und dann wäre der nächste Schritt, was sind eigentlich deine Gaben? Was sind deine Fähigkeiten? Was bringst du mit? Was liegt schon in dir drin? Was hat Gott dir mitgegeben? Und das einfach zu leben. Und das kannst du sowohl hier in Hersbruck, das kannst du auch in Pakistan oder sonst wo. Deine Gaben leben. Wofür schlägt dein Herz? Was sind die Themen, die dir wichtig sind? Vielleicht eine spezielle Personengruppe auf dieser Erde. Ja, sind das vielleicht misshandelte Frauen oder Kinder oder sonst was? Wenn das ein Thema ist, das dich anspricht, dann ist da vielleicht etwas drin, was Gott in dich hineingelegt hat. Dann folge dem und lebe deine Gaben in diesem Bereich. Gestalterisch und Jüngerschaft. Und dann wird Gott, glaube ich, zufrieden sein. Was ist naheliegend? Wir sind vielleicht durch unsere Umstände, durch Familiensituationen, Arbeitssituationen gebunden, dass wir nicht jetzt sofort weggehen können und irgendwas Großes in der Welt reißen können. Aber was ist naheliegend jetzt hier gerade vor Ort? Ja, was sind deine Konstellationen in der Familie? Was kannst du leisten? Und dann einfach machen. Wo gibt es vielleicht eine besondere Not in der Gemeinde, in dem Umfeld? Und sagen, da kann ich einspringen, da bringe ich was mit, was ich habe, wo ich gestalterisch, wo ich was Gutes leisten kann und wo ich Jünger machen kann. Jünger werden nicht nur in der Gemeinde gemacht, sondern auch draußen. Und dann einfach, wenn das immer noch nicht ganz klar ist, vielleicht ähnlich wie Paulus und sein Team, einfach mal hinsetzen, alle Fakten zusammenzutragen und sagen, okay, so sieht's aus in meinem Leben. Ich habe vor einiger Zeit so eine Art Berufungsbogen, vielleicht kannst du die Folie kurz einblenden, entwickelt, der so ein bisschen dabei helfen kann. Und wenn ihr euch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen wollt, könnt ihr gerne auf diese Seite gehen. Da gibt es eine PDF, die man sich runterladen kann. Und da ist man so durch gewisse Fragen wird man so durchgeleitet durch so einen Prozess, der euch helfen kann, einfach mehr Klarheit zu bekommen zu dem, was hat Gott mir eigentlich gesagt oder was ist eigentlich schon da in meinem Leben. Und dann ein Stück weit das zu leben, was Gott in mich hineingelegt hat. Denn ich glaube nicht, dass die große Frage ist, bin ich jetzt berufen oder nicht. Berufen sind wir alle. Zur Heiligung, zum Frieden, zur Gemeinschaft. Du bist berufen, Jünger zu machen. Du bist berufen, gestalterisch tätig zu sein. Und nicht zu lange zu warten, bis du auf diese spezielle Stimme hörst, die vielleicht nie kommt. Und ich möchte schließen mit der Frage, was könnte passieren, wenn wir alle in dieser Freiheit leben würden, zu sagen, ich darf entscheiden, ich darf vorangehen und darf mit Gott zusammen das leben, was er in mein Leben hineingelegt hat. Ich glaube, dann könnte die Welt zu einem anderen Ort werden, wenn wir alle das leben, was Gott in uns hineingelegt hat. Amen.